SRF 1.
Halb eins, hier sind die Mittagsinformationen von Radio SRF. Rendezvous mit diesen Themen heute. Bundesangestellte, Bundesräte und Bundespolitiker melden mehr Drohungen als früher. Die Zahlen. In Deutschland kippt das Verfassungsgericht das Kopftuchverbot für muslimische Lehrerinnen. Die Begründung. Dann in Österreich steht die Steuerreform. Leute, die nicht so viel verdienen, bezahlen weniger Steuern. Um 13 Uhr 50 Millionen verkaufte Tonträger, 23 Studioalben, 16 Nummer-1-Hits. Peter Maffay ist ein Mann der Rekorde, der trotzdem bescheiden geblieben ist. Was treibt den bald 66-Jährigen an? Peter Maffay ist bei uns im Tagesgespräch um 1. Am Mikrofon Simon Loy und Patrick Seiler mit den Nachrichten.
Die Zahl der gemeldeten Drohungen gegen Bundesräte und Bundesrichter sowie gegen Parlamentsmitglieder und Angestellte des Bundes hat im letzten Jahr deutlich zugenommen. Wie der Informationsbeauftragte des Bundesamtes für Polizei FEDPOL, Alexander Eschsteiner, Radio SRF bestätigte, sind 2014 fast anderthalbmal so viele Fälle erfasst worden wie noch im Vorjahr. 2013 hatte das FEDPOL 123 Drohungen registriert. Das Bundesamt für Polizei führt die Zunahme unter anderem auf eine erhöhte Sensibilität der Betroffenen zurück. Die Bundesanwaltschaft darf Geld einziehen, das jemand durch den Verkauf einer CD mit Steuerdaten erhalten hat. Mit diesem Entscheid hat das Bundesgericht ein Urteil des Bundesstrafgerichtes bestätigt. Konkret ging es im Verfahren um den Fall eines Österreichers. Dieser hatte den deutschen Steuerbehörden eine solche CD verkauft für 2,5 Millionen Euro. Der Mann nahm sich später in der Untersuchungshaft das Leben. Das Bundesgericht kam zum Schluss, der Ertrag aus einem rechtswidrigen Verhalten dürfe auch zulasten der Erben, in diesem Fall der Eltern, eingezogen werden. In Deutschland darf Lehrerinnen nicht pauschal verboten werden, ein Kopftuch zu tragen. Das hat das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe entschieden, anhand eines Falles aus dem Bundesland Nordrhein-Westfalen. Es korrigierte mit dem Urteil seine eigene Rechtsprechung. Ein Kopftuchverbot an Schulen wäre nach Auffassung der Verfassungshüter nur gerechtfertigt, wenn durch das Tragen eine konkrete Gefahr für den Schulfrieden ausginge. Auch die Bevorzugung christlicher Werte und Traditionen im nordrhein-westfälischen Schulgesetz ist nach Ansicht der Verfassungsrichter nicht haltbar. Es benachteilige unzulässig andere Religionen. In Südafrika muss sich der beinamputierte frühere Sportstar Oscar Pistorius erneut vor Gericht verantworten, wegen Mordes. Eine Richterin in Johannesburg hat Einwände der Anwälte von Pistorius zurückgewiesen. Pistorius war vor einem halben Jahr erstinstanzlich wegen fahrlässiger Tötung zu 5 Jahren Haft verurteilt worden. Die Staatsanwaltschaft will nun einen neuen Prozess wegen Mordes. Oscar Pistorius hatte 2013 seine Freundin durch die geschlossene Badzimmertür erschossen. Er beteuert seither, einen Einbrecher im Haus vermutet zu haben. In Österreich werden kleinere und mittlere Einkommen künftig entlastet. Die Große Koalition der sozialdemokratischen SPÖ und der konservativen ÖVP hat sich auf eine Steuerreform geeinigt. Bundeskanzler Werner Faymann bezeichnet diese als größte Steuerreform der Zweiten Republik. Vorgesehen sind darin neben Steuersenkungen ein verschärfter Kampf gegen Steuerbetrug. Davon erhofft sich Wien mehr Steuereinnahmen. Finanziert werden die Ausfälle außerdem mit höheren Steuern für sehr Reiche. Die Einigung auf eine Steuerreform galt als eine entscheidende Hürde dafür, ob die Große Koalition in Österreich weiter bestehen kann oder nicht. Die UBS hat ihren Geschäftsbericht für das vergangene Jahr veröffentlicht. Daraus geht unter anderem hervor, dass UBS-Chef Sergio Ermotti im letzten Jahr rund 11 Millionen Franken erhielt. Das ist etwas mehr als im Vorjahr. Verwaltungsratspräsident Axel Weber kam auf 6 Millionen Franken, leicht weniger als 2013. Außerdem korrigierte die UBS das Konzernergebnis um gut 100 Millionen Franken nach unten. Neu weist die Grossbank für das vergangene Jahr einen Gewinn aus von 3,5 Milliarden. Die NZZ-Mediengruppe hat 2014 einen Verlust gemacht von fast 40 Millionen Franken. Grund seien die Schließung der Druckerei in Schlieren sowie Wertberichtigungen und Rückstellungen, die damit zusammenhingen. Das teilte die NZZ mit. Der Umsatz sank leicht auf 471 Millionen Franken. Der amerikanische Architekt Michael Graves ist gestorben, das teilte sein Büro mit. Er wurde 80 Jahre alt. Graves war einer der bedeutendsten zeitgenössischen Architekten und erlangte Bekanntheit für seine postmodernen Designs. Eine seiner bekanntesten Schöpfungen ist ein Teekessel der Firma Alessi. Etwa 350 Gebäude auf der ganzen Welt tragen Graves Handschrift, so etwa das Team Disney-Gebäude im kalifornischen Burbank. Das Wetter. Heute scheint beidseits der Alpen meist die Sonne, am Nachmittag ziehen im Westen Schleierwolken auf. Morgen gibt es im Flachland trotz Wolkenfeldern verbreitet einen ziemlich sonnigen Tag. Im Süden ist es wechselnd bewölkt mit sonnigen Abschnitten. Die Höchstwerte liegen bei 10 Grad, im Wallis und im Süden bei 14 Grad.
Die Zahl der gemeldeten Drohungen gegen Bundesräte, Parlamentarier und Staatsangestellte hat im letzten Jahr also deutlich zugenommen. So deutlich, dass das Bundesgericht deswegen sogar Gesetzesanpassungen verlangt hat. Jetzt wird der Bundesrat aktiv. Aus dem Bundeshaus Philipp Burkhardt.
Wer sich politisch betätigt oder für eine Behörde arbeitet, muss manchmal starke Nerven haben. Schmähbriefe, nächtliche Telefonate mit Beschimpfungen, Gewehrkugeln in Kuverts verbunden mit Morddrohungen sind keine Seltenheit. Im Gegenteil. Drohungen haben im letzten Jahr deutlich zugenommen, wie der Informationsbeauftragte des Bundesamtes für Polizei FEDBOL, Alexander Rechsteiner, gegenüber Radio SRF bestätigt.
2013 haben wir 123 Drohungen registriert. Im letzten Jahr 2014 werden es rund anderthalb Mal so viele sein. Die genauen Zahlen werden im Jahresbericht im Mai publiziert.
Eine der Parlamentarierinnen, die im letzten Jahr massive Bedrohungen hat erfahren müssen und Anzeige erstattet hat, ist Nationalrätin Margret Kiernan-Ellen. Die SP-Politikerin erzählt.
Ich hatte im letzten Frühjahr nach zwei Fernsehauftritten schwerwiegende Drohungen. Es gab dann auch innerhalb weniger Monate einen Fahndungserfolg mit Strafbefehl der Bundesanwaltschaft, konnte der eine Täter rechtskräftig verurteilt werden.
In den meisten Fällen sind konkrete Äußerungen oder aktuelle Politgeschäfte Anlass für Drohungen, wie Alexander Rechsteiner vom Bundesamt für Polizei FEDPOL feststellt.
Drohungen sind in Form und Inhalt sehr unterschiedlich. Sie stehen immer im Zusammenhang mit bestimmten Vorlagen, Geschäften, Anlässen und so weiter. Was man auch sagen kann, ist, dass bei Politikern und Amtspersonen es so ist, dass sie auch vermehrt sensibilisiert worden sind und darum Vorfälle auch eher melden.
Das Bundesgericht fordert nun, dass etwas gegen die Zunahme der Drohungen unternommen wird. Nach einem tätlichen Angriff gegen einen Bundesrichter hat sich das höchste Gericht an die Geschäftsprüfungskommissionen GPK des Parlaments gewandt, wie der Präsident der nationalrätlichen GPK, Rudolf Joder von der SVP, bestätigt. Konkret hat das Bundesgericht angeregt, gewisse Straftatbestände gegen Magistratspersonen als Offizialdelikte auszugestalten, damit diese nicht mehr selber klagen müssen, wenn sie bedroht werden. GPK-Präsident Joder.
Wir haben diese Thematik mit dem Bundesgericht besprochen. Anschließend hat die GPK vom Bundesrat eine Stellungnahme dazu verlangt. Dieser Bericht des Bundesrates ist eingetroffen. Wir haben ihn in der GPK analysiert und dabei festgestellt, dass für die Geschäftsprüfungskommission als Aufsichtsbehörde kein unmittelbarer Handlungsbedarf besteht. Der Bundesrat ist aber daran, Maßnahmen einzuleiten, die inhaltlich indessen jetzt noch nicht bekannt sind.
Mit anderen Worten, der Bundesrat ist nicht mehr länger bereit, die deutliche Zunahme der Drohungen einfach hinzunehmen und will jetzt dagegen vorgehen.
Das war ein Bericht von Philipp Burkhardt. Sie hören Rendezvous mit diesen weiteren Themen bis um 1. Stolpersteine der Erinnerung.
Das beachte ich schon. Ich finde es schon ganz interessant zu sehen, wie viele Leute da gewohnt haben. Macht einen manchmal noch sehr traurig.
Wie der Künstler Gunter Demnig seit 23 Jahren in ganz Deutschland Steine gegen das Vergessen verlegt. Großer Markt für eine kleine Schweizer Konfiserie, wie ein Unternehmen aus Solothurn in China Fuß zu fassen versucht. Und Handwerk hat einen goldenen Boden, sagt das Sprichwort. Für die Weber im pakistanischen Swat-Tal gilt das nicht. Doch zuerst nach Deutschland. Dort dürfen muslimische Lehrerinnen künftig ein Kopftuch tragen wegen der Religionsfreiheit. Das hat das Bundesverfassungsgericht entschieden. Mit der Begründung, eine abstrakte Gefahr reiche für ein Verbot nicht aus. Ich fragte Herr Ebert Brandl, Inlandschef der Süddeutschen Zeitung, abstrakte Gefahr, was meinen die Richter damit?
Sie meinen, dass das Kopftuch nicht per se gefährlich ist. Und dass es gefährlich ist, wenn ein Lehrer, eine Lehrerin im Unterricht agitiert und versucht, die Schülerinnen und Schüler zu beeinflussen, wenn er aggressiv wird. Aber das alles kann man nicht schließen, schlichtweg davon, dass eine Lehrerin ein Kopftuch trägt. Da müssen andere Gründe vorliegen, um vorsichtig zu werden. Das Kopftuch als solches ist ungefährlich, sagen die Richter in Karlsruhe.
Was bedeutet dieses Urteil nun für den Unterricht? Werden jetzt viele muslimische Lehrerinnen und Sozialpädagoginnen bewusst ein Kopftuch tragen?
Es werden mehr sein als bisher. Bisher gab es ja quasi ein kleines Berufsverbot für Lehrerinnen mit Kopftuch. Da bekam man Schwierigkeiten. Wenn nun das Verfassungsgericht sagt, das ist ein religiöses Zeichen, das in Ordnung ist, das wir genauso akzeptieren wie die Kippa oder die Ordenstracht, dann werden natürlich mehr Lehrerinnen als bisher sich dazu bekennen. Es wird das Bild an den Schulen ein bisschen verändern. Aber auch Schülerinnen und Schüler haben ja eine Kopfbedeckung auf bisweilen. Das verändert den Schulunterricht nicht negativ.
Nun ist es ja interessant. 2003 haben die Verfassungsrichter schon mal entschieden und den Bundesländern ja vorsorgliche Kopftuchverbote erlaubt. Nun also diese Korrektur dieses Urteils. Was ist denn in der Zwischenzeit passiert?
Nun ja, 2003 hat sich das Verfassungsgericht irgendwie rumgemogelt um die klare Entscheidung. Sie hat gesagt, da entscheiden bitte die Länder und die Schulen nach ihrer jeweiligen Schultradition. Das war natürlich Unfug, das war die Flucht vor der Klarheit. Man wollte nicht das Grundrecht auslegen, sondern irgendwie diese schwierige Entscheidung wegdrücken. Es geht ja nicht nur um ein Stück Stoff, sondern um die Frage, wie viele fremde Religiosität verträgt die Gesellschaft. Mittlerweile, glaube ich, ist deutlich geworden, dass es nicht mehr um fremde Religiosität geht, weil der Islam ja doch Bestandteil des täglichen Lebens in Europa und auch und vor allem in Deutschland geworden ist. Bei allen Radikalismen, die es gibt, hat man die Angst vor dem ganz normalen Islam verloren, weil man den Muslim als Nachbarn kennt. Und ich glaube, die Gesellschaft schaut mit weniger Angst auf dieses Kopftuch als vor 10, 15 Jahren. Und diese Veränderung in der Gesellschaft hat das Bundesverfassungsgericht jetzt schlichtweg nachvollzogen.
Das waren Einschätzungen von Heribert Brandl von der Süddeutschen Zeitung. Und wir bleiben in Deutschland. Stolpersteine heißen die messingfarbenen Pflastersteine, die in verschiedenen deutschen Städten vor Häusern stehen. Sie erinnern an Bewohnerinnen und Bewohner, die von den Nazis deportiert und vergast worden sind. Für sein Projekt bekommt der deutsche Künstler Gunter Demnig heute einen Kunstpreis, einen weiteren Kunstpreis. Denn die Aktion läuft seit 23 Jahren. Kaspar Selg über Gunter Demnigs Stolpersteinaktion.
Wir stehen vor einem stattlichen Berliner Wohnhaus, Große Hamburger Straße Nummer 30. Ins Trottoir vor dem Eingang eingelassen sind einige golden glänzende Pflastersteine. Hier wohnte Max Sittner, steht eingraviert auf einem davon und weiter: Jahrgang 1870, deportiert 1942 nach Theresienstadt, ermordet Dezember 1943. Daneben der Erinnerungsstein an seine Frau Melanie Sittner, gleiches Schicksal. Daneben gruppiert drei Steine für die Familie Räsner, Vater, Mutter, Tochter, alle deportiert nach Riga, alle dort umgebracht 1941. Menschen gehen vorbei, auf dem Weg zur Arbeit, zum Coiffeur gleich nebenan, ins Restaurant gegenüber.
Ja, das beachte ich schon. Ich finde schon ganz interessant zu sehen, wie viele Leute da gewohnt haben, macht einen manchmal noch sehr traurig.
Sagt dieser pensionierte Mathematiklehrer, der die Pflastersteine zuvor kurz angeschaut hatte. Ein vorbeigehender Kaufmann meint auch,
halte ich für wichtig, die Erinnerungen sind interessant. Jedes Mal, wenn man so einen Stein sieht, ist man wieder in der deutschen Geschichte drin. Ich finde die wichtig.
Die meisten allerdings gehen achtlos an den Steinen vorbei.
Die sind mir noch gar nicht aufgefallen, muss ich ganz ehrlich sagen.
Auch eine andere Frau, sehr jung, hat die Steine, von denen es allein in Berlin 5000 Stück gibt, noch nie beachtet. Sie guckt sie jetzt, da ich sie darauf angesprochen habe, an, liest, hält inne und meint.
Generell finde ich solche Aktionen schon sinnvoll, dass man im Alltag irgendwie sowas einbaut, wo sich dann Menschen kurz innehalten, sich wundern und vielleicht drüber nachdenken.
Es gibt aber auch skeptische Stimmen. Dieser Buchhalter meint.
Also dieses Maß an Erinnerungskultur bei uns, ich weiß auch nicht recht, was ich dazu denken soll.
In den Boden eingelassene kleine Mahnmale an Menschen, die in genau diesem heute schön renovierten Haus gelebt haben. Ein Apotheker, eine Lehrerin, ein Fabrikant, eine 12-jährige Tochter. Familien, die von den Nazis hier herausgeholt worden sind, verschleppt, erschossen, vergast, nur weil sie Juden waren oder homosexuell oder behindert. Wenn man die Querstraße hinunterblickt, sieht man von hier aus die golden glänzende Kuppel der Synagoge an der Oranienburger Straße. In diesem Gebiet hier wohnten vor dem Zweiten Weltkrieg sehr viele Juden. Hier hat Gunter Demnig besonders viele seiner Gedenksteine platziert. Hier durfte er auch. Das war und ist nicht überall so. In München beispielsweise geht das nicht. Und nicht etwa, weil die konservativen Bayern das nicht wollten, der Widerstand kommt dort von jüdischer Seite. Auf Pflastersteinen am Boden drehte man herum, machten Hunde ihr Geschäft. So würden die Opfer ein weiteres Mal entwürdigt und nicht etwa gewürdigt, kritisierte die Präsidentin der israelitischen Kultusgemeinde München, Charlotte Knobloch, und erwirkte ein Verbot. Das kann unser Rentner von vorhin überhaupt nicht verstehen.
Ich trete auch nicht bewusst drauf. Man tritt eigentlich nicht drauf, weil man schon sieht, da steht was und das will ich lesen. Nee.
Andernorts als in München kämpfte Demnig gegen komplizierte Bewilligungsverfahren an, gegen Bauvorschriften, gegen Sicherheitsbestimmungen. Aber mittlerweile hat er in Deutschland und 17 weiteren Ländern über 50.000 dieser Steine platziert, darunter auch in der Schweiz. Und das sei auch gut so, meint dieser Passant, der sich als Kurator von Kunstausstellungen zu erkennen gibt und der diese Steine immer wieder mal liest auf seinem Weg durch Berlin.
Ich glaube, es ist sehr sinnvoll. Es gibt einen Teil einer Geschichte wieder. Es erzählt eine Geschichte, erzählt eine persönliche Geschichte von dem Haus, wer dort mal gelebt hat, was passiert ist. Es erinnert die Grausamkeiten, zu denen wir fähig sind. Also es war wirklich eine Informationsquelle für mich.
Der Bericht von Kaspar Selk. Der Künstler Gunter Demnig arbeitet seit 1992 an diesem Projekt. Heute erhält er dafür den Eugen-Kogun-Preis für den Einsatz für demokratische Grundwerte. 13 Minuten vor 1. Chinesische Touristinnen und Touristen lieben Schweizer Uhren und Schweizer Schokolade. Was liegt da für Schweizer Konfiseure und Schokoladenhersteller näher, als nach China zu expandieren? Das sagte sich auch ein Konfiseur aus Solothurn und er versuchte sein Glück in China. Doch das Geschäft mit den Schweizer Süßigkeiten läuft für ihn nicht so wie gedacht. Mario Gutknecht.
Die Solothurner Confiserie Sutteria, ein Familienunternehmen mit 80 Mitarbeitern und vor einem halben Jahr noch ein Hoffnungsträger in der Region. Damals hat das Unternehmen nach China expandiert, das Land mit über 1 Milliarde Konsumenten, fast doppelt so vielen wie in ganz Europa. Ein Land, das wirtschaftlich nur noch von den USA übertroffen wird. Die Solothurner Zuckerbäcker haben sich als erstes in Harbin niedergelassen, der 10-Millionen-Stadt im Nordosten Chinas. Die Euphorie der ersten Stunde ist nicht mehr so deutlich spürbar bei Sutteria-Chef, bei Michael Brüderli.
Also wir hatten nie die Idee, das grosse, schnelle Geld zu machen in China. Weil ich denke, dass wir mal die ersten 2 Jahre in der Investitionsphase sind und auch in der Findungsphase. Wir haben einen Ausblick und geben uns Zeit, sicher mal 3 bis 5 Jahre.
Harbin hat er gewählt als Standort für die erste Filiale, weil es dort einen Markt gäbe für die teure Schweizer Schokolade.
Gerade in der Stadt Harbin ist eine starke Kaufkraft vorhanden, große Kaufkraft. Man sieht das auf der Straße. Die Dichte an Luxuswagen ist enorm.
Das Geld ist zwar da und trotzdem ist die Millionenmetropole ein schwieriges Pflaster. So musste die Solothurner Confiserie zuerst lernen, etwa, dass man seine Schokolade und Pralines besser nicht chinesisch anschreibt.
Wir wollten zuerst dort auch alles auf Chinesisch umsetzen und es wurde uns dann gesagt, dass das gar nicht erwünscht ist, eben genau aus dem Grund, weil der Chinese eigentlich in die chinesischen Produkte viel weniger Vertrauen hat als in europäische. Und dann haben wir dann das wieder umgestellt auf zum Teil sogar Deutsch, sicher aber Englisch.
Die Confiserie versucht sich anzupassen und trotzdem läuft es nicht wie gewünscht. Deshalb schließt die erste chinesische Filiale von Sutteria in diesen Tagen. Aufgeben will Michael Brüderle aber noch nicht. Die Confiserie versucht es an zwei anderen Standorten in der Millionenmetropole. In zwei Einkaufszentren mit mehr Besuchern und damit auch möglichen Kunden. Der ganze Wechsel gehe schnell über die Bühne, erzählt Michael Brüderle, sobald man die Standorte habe.
Wenn Sie die einmal zugesagt bekommen haben, haben Sie innerhalb einer Woche steht dort der Laden. Also die sind dann blitzschnell, der wird designt, das wird umgesetzt, die kommen. Und weil es eben auch nicht schwere Möbel sind, sondern eher einfach und eben nicht auf 100 Jahre, ist die Entstehung auch viel leichter und geht schneller voran.
China lebt im Hier und Jetzt. Arbeiter wechseln auch innerhalb von wenigen Tagen die Arbeitsstelle. Es ist eine ganz andere, schnelllebige Kultur. Schon verschiedene Schweizer Firmen sind dann auch gescheitert. Und ob sich die Confiserie aus Solothurn in China behaupten kann, ist unklar.
Sie hören Rendezvous, die Mittagsinformationen von Radio SRF. Wird der Kanton Luzern neu nur von Männern regiert oder bringt die SP ihre Kandidatin in den Regierungsrat? Diese Frage stellt sich Ende Monat. Dann wählt der Kanton eine neue Regierung und ein neues Parlament. Die Ausgangslage in Luzern erklärt Marlies Zehnder.
Es war ein harter Schlag für die SVP, als sie vor 8 Jahren ihren einzigen Regierungssitz verlor. Nachdem beim damaligen SVP-Finanzdirektor unbezahlte Steuerrechnungen gefunden wurden, wurde er aus dem Rennen genommen. Ein Parteiloser übernahm den Posten. Eine Schmach für die SVP, die zweitstärkste Kraft im Kanton nach der CVP. Nun soll es Paul Wieniker von der SVP richten, der Mann mit Exekutiverfahrung als Gemeindepräsident von Kriens.
Ja, es ist unbefriedigend, wenn man als zweitstärkste Partei nicht in der Regierung ist und das widerspricht eigentlich allen unseren Prinzipien in unserem Staat.
Kandidat Wieniker will sich nicht festlegen, wessen Sitz er angreift. Doch ein Dorn im Auge ist der SVP nach wie vor der parteilose Regierungsrat Marcel Schwärzmann. Jener Mann, der seit 8 Jahren anstelle der SVP auf dem Stuhl des Finanzdirektors sitzt. Schwärzmann vertritt eine stramm bürgerliche Finanzpolitik mit tiefen Steuern einerseits und klaren Sparprogrammen andererseits. Kritik von linker Seite, seine Tiefsteuerpolitik gehe zu Lasten der breiten Bevölkerung, lässt Schwärzmann nicht gelten.
Wir haben 3/4 der Mittel, die wir in den letzten 10 Jahren für Steuersenkungen eingesetzt haben, zugunsten der natürlichen Personen und insbesondere der Familien eingesetzt. Und nur 1/4 haben wir zugunsten der Firmen eingesetzt. Und deswegen ist die Aussage natürlich nicht korrekt.
Weder CVP noch FDP wollen den parteilosen Finanzdirektor bei der Wahl offiziell unterstützen. Um seinen Sitz macht er sich jedoch keine Sorgen. Er habe genügend Rückhalt in der Bevölkerung, meint Schwärzmann. Immerhin steht er, zusammen mit den anderen bisherigen Regierungsräten und dem SVP-Kandidaten, auf der Liste eines Komitees, das eine rein bürgerliche Regierung will. Das macht die Position der Linken nicht einfach. Die SP als kleinste Regierungspartei kämpft um ihren einzigen Sitz in der Fünferregierung mit der neuen Kandidatin Felicitas Zopfi, weil
«Wenn ich ein bisschen unseren Einfluss, unsere Positionen einbringen könnte und die Regierung überzeugen könnte, dass wir sicher nicht noch weiter die Steuern senken.»
Ob in der Luzerner Regierung weiterhin eine Linke und zugleich die einzige Frau sitzen wird – oder ob der Kanton in Zukunft von einem rein bürgerlichen Männergremium regiert wird, das wird bei dieser Ausgangslage wohl erst ein zweiter Wahlgang zeigen.
Pakistan ist eine der Nähstuben der Welt. Hier lassen internationale Modekonzerne Kleider mit modernen Maschinen produzieren. Pakistan ist aber auch Heimat der traditionellen Weber. So arbeiten im Dorf Islampur im Swat-Tal die Weber noch heute an handbetriebenen Webstühlen. Sie können viel. Trotzdem konnten viele Weber bis vor kurzem der Armut nicht entrinnen. Die Reportage aus Islampur von Karin Wenger.
Mit kurzen, heftigen Pedaltritten ändert Ahmed die Kettfäden seines Webstuhls. Er und sein Angestellter arbeiten in einem düsteren Raum in diesem kleinen Dorf, in dem sich die Häuser Rücken an den Hang schmieden. In der Ferne die Berge des Swat-Tals. Ahmed ist Weber, wie sein Vater, wie sein Großvater, wie die meisten im Dorf. 2,5 Stunden brauche er, um einen Wollschal zu weben. Früher habe ihm das Geld für die Wolle und für einen Webstuhl gefehlt. So sei er in die Abhängigkeit eines Reichen getrieben worden, eines Zwischenhändlers, sagt der Mann mit den durchdringenden blauen Augen und dem kleinen Spitzbart. Der Händler hatte direkte Kontakte nach Peshawar. Dort verkaufte er unsere Ware und kaufte die Wolle ein. Er gab mir Geld, aber ich musste ihm dann auch all meine Schals verkaufen, und zwar zu einem extrem niedrigen Preis. So verdiente ich kaum was und stand immer in seiner Schuld. Viele der Weber in Islampur sind seit Generationen an die reichen Zwischenhändler im Dorf gebunden. Aber nicht nur, um ihre Webstühle am Laufen zu halten, sagt Ahmed. Wenn ich Geld für eine Hochzeit, eine Beerdigung, einen Spitalaufenthalt oder die Ausbildung meiner Kinder brauche, dann bettle ich beim Dorfreichen um Geld. Und wenn dieser Teufelskreis einmal beginnt, dann ist es beinahe unmöglich, ihn zu durchbrechen. Die Schuld ist nie beglichen. Die Zwischenhändler nehmen nach islamischer Manier keine Zinsen, aber sie verlangen von ihren Schuldnern alle fertigen Produkte und oft noch viel mehr. Ahmed wurde von seinem Geldgeber nach Oman geschickt, wo er jahrelang gratis arbeiten musste, um seine Schulden zu begleichen. Nach 10 Jahren kehrte er schuldenfrei und mit etwas Geld auf der Seite ins Swat-Tal zurück. Mit dem Ersparten kaufte er die beiden Webstühle. In Islampur leben 650 Weber. 70 von ihnen hilft die islamische Mikrofinanzorganisation Asasa, langsam aus dem Schuldenkreis auszubrechen. Seit 2 Jahren bietet sie den Webern zinsfreie Darlehen von durchschnittlich 520 Franken an. Zinsen sind im Islam verboten, deshalb verlangt die Organisation eine Gebühr und ist beteiligt am Profit, um ihre Kosten zu decken. Zudem wird sie mit Geldern der Hilfsorganisation Helvetas und der Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit DEZA unterstützt. Doch nicht nur die Weber, auch mehr als 100 Frauen profitieren vom Angebot. Sie spinnen Garn und stricken Kleider. In einem Innenhof in Islampur, durch eine Mauer von Männerblicken geschützt, sitzt eine Gruppe Frauen auf ausgelegten Teppichen am Boden. Nasrin, eine Mutter von 6 Kindern, flickt eine Strickmaschine. Sie hat sie mit einem Darlehen von Asasa gekauft. In 6 Monaten muss sie das Geld zurückzahlen. Nasrin ist zuversichtlich. Täglich stricke sie 1 bis 2 Pullover. Das Einkommen meines Mannes reicht nicht für unsere Familie, aber mit dem Verkauf meiner Pullover habe ich es aufgebessert. Ich zahle die monatlichen Raten und verdiene noch was dazu. Mit meinem Lohn bezahle ich das Schulgeld und kaufe Kleider und Schuhe für die Kinder. Das macht mich stolz. Wer von Asasa mit einem zinsfreien Darlehen unterstützt wird, verdient heute besser. Rund 1/4 der Weber konnten aus der Schuldknechtschaft ausbrechen. Was den Webern und Strickerinnen noch fehlt, ist ein guter Marktzugang, um ihre Ware in den Städten zu verkaufen. Dafür sind sie noch immer auf die Mittelsmänner angewiesen.
Mit der Reportage von Karin Wenger aus Islampur wird es 1:1. Er sagt von sich, ich bin weder ein besonders guter Sänger noch ein besonders guter Gitarrist. Und trotzdem hat er 50 Millionen Tonträger verkauft. Peter Maffay gilt als erfolgreichster Sänger Deutschlands. Er ist bei uns im Tagesgespräch gleich im 1. und 4. nach Patrick Seiler mit den Mittagsschlagzeilen.
In der Schweiz sind im letzten Jahr fast anderthalb Mal mehr Drohungen gegen Amtsträger und Parlamentarier gemeldet worden als im Vorjahr. Das Bundesamt für Polizei führt die Zunahme unter anderem auf eine erhöhte Sensibilität der Betroffenen zurück. Das Bundesgericht bestätigt ein Urteil des Bundesstrafgerichtes. Die Bundesanwaltschaft darf Geld einziehen, das aus dem Verkauf einer CD mit Steuerdaten kommt, und zwar selbst dann, wenn die betreffende Person nicht mehr lebt. In Deutschland darf Lehrerinnen nicht pauschal verboten werden, ein Kopftuch zu tragen. Das hat das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe entschieden. Es korrigierte mit dem Urteil seine eigene Rechtsprechung.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.